Deutschlandfunk, Börse.
Über Teslas Quartalsbericht und Mangel an Computerchips. Auch VW hat heute mitgeteilt, dass man erneut betroffen sei, und zwar dieses Mal in Mexiko. Da werden Bänder stillgelegt. Kommen wir zum Blick auf den heutigen Handelstag an der Börse. Das Geschehen bisher hat für uns Claudia Wehrle beobachtet, die ich jetzt in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße. Frau Wehrle, fehlende Speicherchips, Teslas Rekordzahlen. Wie wird das eigentlich auf dem Börsenparkett diskutiert?
Die fehlenden Speicherchips werden mehr und mehr zum Thema hier an der Börse, zumal ja nicht nur die Autoindustrie davon betroffen ist, sondern weite Teile der Wirtschaft. Einfach deswegen, weil die Digitalisierung von Produktionsprozessen und von Abläufen in Organisationen immer weiter vorangeht. Kurz gesagt, ohne Chips geht heute gar nichts mehr. Ja, und was Tesla betrifft, lange Zeit galt Tesla ja als unumstrittener Platzhirsch im Bereich Elektromobilität. Doch deutsche Hersteller wie VW holen auf, und das wird hier an der Börse aufmerksam beobachtet.
Und war das allgemein betrachtet das beherrschende Tagesthema bisher, oder spielte da die Musik dann doch ganz woanders?
Eigentlich spielt die Musik ganz woanders. Wichtig ist in diesen Tagen, was von Seiten der großen Notenbanken kommt. Die japanische Notenbank hat schon signalisiert, an der Politik des billigen Geldes festhalten zu wollen. Bei Bedarf werde man ohne Zögern weitere Konjunkturhilfen verabschieden. Im Blick auch die US-Notenbank. Trotz der einsetzenden Konjunkturerholung in den USA haben die Notenbanker in Amerika schon mehrfach betont, an ihrer lockeren Geldpolitik erst einmal festhalten zu wollen. Wichtig ist auch noch, was in Italien passiert. Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi hat nämlich sein milliardenschweres Corona-Wiederaufbauprogramm vorgelegt. Es wird zurzeit im italienischen Parlament beraten. Die Lage in Italien, sie ist ernst. Italien gehört zu den Ländern in der EU, die am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen sind. Viele Menschen haben ihren Job verloren. Kurz vor der Sendung habe ich mit dem Ökonomen Martin Lück über die Lage in Italien gesprochen. Martin Lück arbeitet beim Vermögensverwalter BlackRock. Warum sich die Italiener eigentlich schwer tun, aus einer schwierigen wirtschaftlichen Lage herauszukommen, wollte ich von ihm wissen. Und hier ist seine Antwort.
Ich denke, dass Italien einfach in den letzten Jahrzehnten immer wieder auch zu schlecht regiert worden ist, als dass die Menschen noch Vertrauen hätten in die regierende Klasse, wie sie das selber nennen, und dass deshalb vieles von dem, was der Staat verordnet, einfach nicht umgesetzt wird. Und wenn man natürlich das, was Regierungen beschließen, am Ende des Tages nicht im Einzelnen umsetzt, schon in den Verwaltungen, dann kann natürlich eine Reform auch nicht erfolgreich sein. Vieles ist in den letzten Jahrzehnten genau daran gescheitert.
Draghi will ja nicht nur die Pandemie bekämpfen, er will tiefgreifende Strukturveränderungen anstoßen und das Land langfristig verändern. Was konkret hat er vor?
Das sind mehrere Pfeiler, auf denen das ruht. Der eine ist, den Riesenunterschied zwischen Norden und Süden zu beseitigen. Das fängt an mit einer besseren Anbindung des Südens an schnelle Züge. Das geht weiter über die Geschlechtergerechtigkeit und die Gerechtigkeit zwischen den Generationen. Italien ist ja ein sehr altes Land und natürlich auch ein Land, in dem die Frauen gerade noch nicht den Zugang zum Arbeitsmarkt haben, den sie haben müssen. Das sind eben ganz große Strukturreformen, die eigentlich in den letzten Jahrzehnten liegen geblieben sind, die auch sehr anstrengend werden für das Land, aber für die es natürlich jetzt auch genau diese großen Geldtöpfe braucht, die Draghi jetzt anzapfen möchte.
Ist das die einzige Chance, die Italien hat?
Ja, so sagt es Mario Draghi zumindest ja auch selbst. Er sagt, hiervon hängt im Grunde unser Schicksal ab. Und wenn jetzt ein so gigantisches Programm, also wir reden hier von über 200 Milliarden Euro, die aus dem Next Generation EU-Fonds kommen, und dazu wird Italien nochmal 30 Milliarden eigene Schulden aufnehmen über die nächsten 5 Jahre, das wird ein gigantisches Programm. Und wenn das nicht jetzt wirklich sitzt, dann wird es schwierig, die Zukunft für Italien noch besser zu gestalten. Und insofern würde ich ihm da zustimmen. Das ist jetzt tatsächlich eine wirkliche Entscheidung für Italien über die Möglichkeiten in der nahen Zukunft.
Warum sollte Draghi gelingen, woran seine Vorgänger gescheitert sind?
Ich denke, das ist einfach die unglaubliche Unterstützung, die er im Land genießt. Die Italiener waren ja auch stolz auf ihn als den Retter des Euro, als den Präsidenten der Europäischen Zentralbank, der überall im Ausland größte Anerkennung genossen hat. Und jetzt haben sie ihn als Ministerpräsidenten, vielleicht in Zukunft auch weiter als Staatspräsidenten. Er ist, anders als die vielen gewählten Politiker der letzten Jahrzehnte, kann man sagen, jemand, der eigentlich fast durchgehend durch alle Parteien große Unterstützung genießt. Und wahrscheinlich nur jemandem, der so eine Aura ausstrahlt, kann es überhaupt gelingen, Italien wieder auf den richtigen Weg zu bringen.
Sie haben lange im Land gelebt. Wie ist es denn um die Reformfähigkeit Italiens überhaupt bestellt? Wie schätzen Sie das ein?
Das ist ja lange her, dass ich selbst da gelebt habe, aber die Zeit ist eigentlich so vorangegangen, dass die Italiener müde sind. Sie haben ja, das Land hat ja unglaubliches Potenzial. Es hat gut ausgebildete, extrem kreative Menschen, die sind auch sehr, sehr fleißig, so habe ich sie immer wahrgenommen. Es ist halt eine große Frustration entstanden. Warum kriegen wir diese PS nicht auf die Straße? Das ist eine historische Chance, die Italien jetzt hat, dass jetzt wirklich der Moment ist, der Italien zu einem wirklich wieder Treiber der europäischen Integration, ganz vieler Dinge, auch der grünen Transformation, beispielsweise umweltorientierter Projekte etc. macht und damit natürlich auch für Deutschland wieder zu einem viel, viel wichtigeren Partner darin wird, Europa voranzubringen.
Wird Draghi sein großes Vorhaben gelingen?
Ich persönlich glaube an Italien und glaube, dass diesmal das Land diese Chance auch nutzen wird.
Sagt Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock.
Ja, soweit der Blick auf die Wirtschaftslage in Italien. Die Pläne dort zur Ankurbelung der Konjunktur. Hinterlassen die, Frau Werle, Spuren beim Euro?
Der Euro etwas schwächer. Er kostet aktuell 1,2080 $. Da ist von einer Verschnaufpause die Rede. Die europäische Währung kostete am Montag nämlich noch deutlich über 1,21 $.
Was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die Umlaufrendite unverändert bei -0,31% und die Feinunze Gold 1,780,11 $. Ein kurzer Blick noch auf den DAX, den hatten wir bisher noch nicht erwähnt. Der ist jetzt leicht im Minus bei 15.243 Punkten.
Schauen wir auf weitere Entwicklungen bei Einzelwerten. Beim Aktienhandel für Aufmerksamkeit sorgt heute ja Bayer, weil der Pharma- und Agrarchemiekonzern zur Hauptversammlung geladen hat. Machen wir eine kurze Pause, Frau Werle, und lauschen wir kurz Ute Scheins, die über die Bayer-Hauptversammlung bisher berichtet.
Vorstandschef Werner Baumann wird heute in der Bayer-Zentrale in Leverkusen vor laufender Kamera viele kritische Fragen der Aktionäre beantworten müssen. Und das dürfte eine Weile dauern, denn die hatten über 500 Fragen geschickt. Für die Anteilseigner besonders schmerzhaft, der Kurs der Bayer-Aktie dümpelt vor sich hin. Zudem verbucht der Konzern unter dem Strich für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Rekordverlust von gut 10 Milliarden Euro. Baumann räumte ein, dass Vertrauen verloren gegangen sei, dass Bayer nun wieder zurückgewinnen wolle. Schuld an der Misere sind vor allem die Rechtsstreitigkeiten in den USA wegen angeblicher Krebsrisiken eines glyphosathaltigen Unkrautvernichters von Bayer. Das Problem hatte sich das Unternehmen mit der Übernahme des Saatgutherstellers Monsanto ins Haus geholt. Mit einem milliardenschweren Vergleich will Bayer die Sache vom Tisch bekommen, doch eine abschließende Lösung steht noch aus. Hinzu kommt, dass ausgerechnet die wichtige Agrarsparte wegen der Pandemie schlechter lief als erwartet. Doch die Aussichten für dieses Jahr haben sich laut Bayer deutlich verbessert.
Ute Scheins über die Bayer-Hauptversammlung. Und damit wieder zurück zu Ihnen, Frau Werle. Gibt es denn auf die Äußerungen von der Hauptversammlung, gibt es da schon Reaktionen von Seiten der Anleger?
Bayer-Aktien gehören heute zu den großen Verlierern im DAX. Sie geben fast 1% nach. Mit der Übernahme von Monsanto waren ja einst große, große Hoffnungen verbunden. Diese Übernahme war nicht nur teuer, sie entpuppt sich immer mehr als Ballast. Da ist von einer Fehlentscheidung die Rede. Der Bayer-Konzern sei nur noch ein Schatten seiner selbst. Ja, und dass Bayer tiefrote Zahlen schreibt, auch wegen, wie das eben angesprochen worden ist, wegen dieser Rückstellungen für die vielen Klagen in Zusammenhang mit möglichen Krebsrisiken von Glyphosat. Das alles kommt hier an der Börse nicht gut an. Wie die konkreten Zahlen zum abgelaufenen Quartal aussehen werden, das werden wir dann am 12. Mai sehen.